Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass Sie auch bei dieser Wahlspezialausgabe eingeschaltet haben. Mein Name ist Clemens Kral und wir wollen uns heute mit der Bundestagswahl beschäftigen, die am 26. September stattfindet. Wir wollen gucken, was bewegt die Leute hier im Wahlkreis Harz, also in Aschersleben, Seeland und dem Harzkreis, und wollen dafür die Direktkandidaten in diesem Wahlkreis im Vorfeld zu Wort kommen lassen. Und in der nächsten Stunde haben wir dafür vier Themenblöcke, jeweils zu Wirtschaft, Finanzen, Klimaschutz und zu sozialen Themen. Heute ist uns zugeschaltet Dr. Carsten Lippmann von der Partei Die Linke. Ich grüße Sie, Herr Lippmann.
Ich grüße Sie auch.
Erst einmal ganz kurz, damit wir uns ein Bild von Ihnen machen können. Versuchen Sie sich doch mal in drei Sätzen kurz vorzustellen.
Gleich das Schwierigste zu Anfang. Gut. Mein Name ist Dr. Carsten Lippmann. Ich bin 1978 hier im Wahlkreis geboren, in Halberstadt genauer gesagt. Ich bin Historiker. Mein Fachgebiet ist Zeitgeschichte. Und ich bin von Geburt an schwerbehindert, das heißt, ich bin Rollstuhlfahrer und auch etwas sprachenbehindert. Ich hoffe mal, das Interview lässt sich trotzdem gut führen und gut verstehen. Ja, ich denke, das war erstmal das Wichtigste.
Alles klar. Und versuchen Sie doch mal, drei Ihrer Stärken rauszufinden und drei Ihrer Schwächen.
Jetzt geht's gleich weiter mit Gewissensfragen. Dann fangen wir mit den Stärken an. Ich bin leistungsorientiert. Ich bin zäh, wenn ich Dinge will und für richtig erachte. Und ich kann aber trotzdem den Menschen zuhören und bin darauf orientiert, für alles möglichst einvernehmliche und gute Lösungen zu finden. Meine Schwächen hängen da mit zusammen. Die größte Schwäche ist sicherlich meine Ungeduld. Vielleicht würden auch manche sagen, mein Ehrgeiz. Und eine weitere kleine Schwäche ist, dass ich manchmal etwas naschhaft bin. Also wenn ich Chips esse, kann ich nicht aufhören.
Und ganz kurz vielleicht noch, wie sind Sie in die Politik gekommen?
In die Politik gekommen bin ich über meinen Beruf, sprich, ich habe ja gesagt, ich bin Zeithistoriker und als Historiker macht man sich natürlich von Berufswegen Gedanken über politische Zusammenhänge und hat dann den Eindruck, dass dies oder jenes doch anders und besser laufen müsste. Und lange Zeit war ich der Meinung, dass es halt ausreicht, wenn ich mich politisch in meinen Texten sozusagen bezogen auf die Vergangenheit äußere. Und dann irgendwann nach Abschluss meiner Promotion, als wenn die Erkenntnis immer mehr in mir gereift, dass es nicht reicht, irgendwie über die Vergangenheit nachzudenken und sozusagen alles besser zu wissen, sondern dass es auch wichtig ist, sich aktiv mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Und das hat mir dann sozusagen den Weg in die Politik gewiesen. Und dass es nun die Partei ist, die es gewonnen ist, sprich die Linke, ist auch kein Zufall. Ich bin halt einfach davon überzeugt, dass meine Partei die besten Antworten auf die brennenden Fragen der Gegenwart hat.
Okay, und auf die wollen wir jetzt mal schauen, denn wir steigen jetzt mal ins erste Themenfeld ein, und zwar Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Da hat uns Corona ja bisher viel abverlangt. Die Wirtschaft wird wieder angekurbelt, aber auf dem Arbeitsmarkt gibt es noch so ein oder andere Baustellen. Erst einmal schauen wir mal in unseren Wahlkreis, da gehört ja der Salzlandkreis auch so ein bisschen dazu. Der belegt zum Beispiel 2019 im Zukunftsatlas Platz 390 von 402 und ist damit eine Region mit hohen Zukunftsrisiken. Wie wollen Sie denn zum Beispiel so eine Region hier insbesondere wirtschaftlich stärken?
Wer ist ja festzuhalten, das Ergebnis, was Sie da im Moment bei uns sicherlich auch zu Recht beklagen, Ergebnis einer aktuellen Politik ist, die nicht maßgeblich von meiner Partei gestaltet wurde. Trotzdem und natürlich erst recht stellen Sie zu Recht die Frage, was da und wie daran etwas zu ändern ist. Eine Möglichkeit liegt sicherlich in den neuen Zukunftsaufgaben, sprich Infrastruktur und Umweltschutz. Der Umweltschutz erfordert ja zum Beispiel ganz neue Technologien und dann auch Ausbau von bekannten Technologien, wie zum Beispiel die Herstellung von Windkraftanlagen, Solaranlagen und so weiter.
Wollen wir später noch mal ein bisschen drauf genauer zu sprechen kommen?
Das ist schon klar, aber das sind Bereiche, aus denen sich Unternehmen auch in der genannten Region, sprich im Salzlandkreis, ansiedeln könnten,
ja,
wenn man denn erstmal die entsprechenden Voraussetzungen schafft, was die momentan regieren. Parteien offensichtlich ja nicht getan.
Ja, ja. Ich will noch mal ganz kurz einen Aspekt aufgreifen, und zwar auch den Onlinehandel, weil da blicken ja auch viele mit Sorge in die Zukunft, wenn wir uns zum Beispiel auch mal die Innenstädte anschauen. Wie werden die sich denn entwickeln müssen zukünftig?
Die Innenstädte müssen auch auf jeden Fall Lebensraum für die Menschen bleiben und auch wieder stärker werden, und es ist unbedingt nötig, dass auch stationärer Handel gegeben ist und dass sozusagen Waffengleichheit geschaffen wird zwischen dem Onlinehandel und dem Handel in den Städten, und dazu gehört zum Beispiel, dass der Onlinehandel Steuern in vernünftiger Größenordnung zahlt. Auch ein Thema, das von der aktuellen Bundesregierung sehr spät und nur in Ansätzen angegangen worden ist, es soll jetzt geregelt werden, dass die großen Online-Unternehmen Steuern zahlen. Ob das wirklich nicht so kommt, weil so richtig noch niemand, aber das ist auch ein Punkt, der meiner Partei ganz wichtig ist.
Okay.
Der Onlinehandel muss sozusagen stärker in die Pflicht genommen werden, und dafür kann man dann teilweise den stationären Handel auch entlasten, damit unsere Innenstädte Lebensräume bleiben und nicht völlig verödet.
Okay, lass uns noch mal kurz auf den Arbeitsmarkt aufkommen. Natürlich auf die andere Seite, die Leute, die da alle mit beschäftigt sind. Es gibt ja auch nach über 30 Jahren immer noch große Lohnunterschiede, teilweise zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands. Was muss ich dahingehend tun?
Natürlich kann ich da nur sagen, und sage das aber auch gerne und mit Überzeugung, dass meine Partei seit 30 Jahren sagt, sprich, diese Unterschiede müssen endlich beseitigt werden. Es kann nicht mehr sein, dass sozusagen die ehemalige Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten im Lohn noch sichtbar ist. Dasselbe gilt natürlich auch für Renten und Sozialleistungen. Und es ist ein großes Manko einer ja ostdeutschen Kanzlerin, dass diese Kanzlerin das immer wieder versprochen hat, aber ja die Angleichung nicht durchführen konnte. Um gleich einen Einwand von Ihnen vorwegzunehmen, ich gebe Ungarn zu, dass meine Partei es auch noch nicht geschafft hat, das Problem einer Lösung zuzuführen. Aber Politik ist halt ein zähes Geschäft und wir arbeiten dran.
Okay. Und wenn wir uns mal ganz kurz schauen auf den demografischen Wandel, da fehlt es ja auch teilweise an Fachkräften. Wie wollen Sie die denn noch in Zukunft gewinnen?
Ja, wie man Fachkräfte, das hängt natürlich sehr mit der vorhin oder mit der eben von Ihnen gestellten Frage zusammen. Fachkräfte gewinnt man zumindest erstmal mittelfristig, indem die eigene Region, sprich der Wahlkreis Harz-Aschersleben-Seeberg, auch als Arbeitgeber, als Arbeitsgebiet und nicht nur als Arbeitgeber attraktiv ist. Sprich, es müssen halt die Lohnunterschiede beseitigt werden und auch die längeren Arbeitszeiten, und zwar gar nicht mal aus irgendwelchen sozialromantischen Gründen, um das mal so abzuqualifizieren, sondern ganz einfach, weil ich das aus meiner eigenen Schulzeit kenne. Die Leute hier aus der Region sind ja alle nicht dumm. Die sehen, wie die Arbeitsbedingungen hier sind und wie sie in anderen Bereichen dieser Republik sind. Zum Beispiel, was weiß ich, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und so weiter. Und die gehen dann dahin, wo sie am besten bezahlt werden und die besten Lebensbedingungen vorfinden. Also Bezahlung erhöhen, Lebensbedingungen verbessern, dann kann man auch die Abwanderung stoppen.
Okay. Wir sind soweit mit dem ersten Themenblock fertig und wir wollen mal ganz kurz noch zu Finanzen kommen. Es ist ja so, dass viele Kommunen ja auch knapp bei Kasse sind, auch teilweise schon vor Corona. Corona hat das ja teilweise noch verstärkt. Wie können diese entlastet werden, ohne dass wir uns weiter verschulden?
Ja, also erstmal Ihr Nachsatz, ohne dass wir uns weiter verschulden, zeigt schon mal ein Problem, weil natürlich verschulden wir uns immer stärker, weil solche externen Faktoren wie Corona müssen ja sozusagen abgepuffert werden, und bei der Beseitigung der Folgen muss geholfen werden. Wir sind uns doch alle einig, dass die kleinen Gewerbetreibenden, wir sprachen gerade darüber, Hilfe brauchen in der Corona-Krise und zur Bewältigung dieser Krise, und dass diese Hilfen ich sag's mal ganz vorsichtig, zu zaghaft geflossen sind. Und wenn wir aber die Aufgaben schultern wollen, wie auch einen verstärkten Umweltschutz, der sicherlich nicht sein wird, dann darf auch die schwarze Null kein Fetisch sein, so wie ich manchmal das Gefühl habe, dass das ist. Also die wichtigste Aufgabe ist erstmal, die Gegenwart zu meistern.
Können da vielleicht auch Steuererhöhungen Abhilfe schaffen?
Eventuell.
Ja, also wie stehen Sie dazu konkret? Oder wen wollen Sie konkret besteuern noch?
Unser Steuerkonzept ist doch ganz eindeutig. Das können sich ja die Bürger auch angucken. Das sicherlich die Steuern für die wirklich besser verdienen und Wohlhabenden in diesem Land, die auch durch die Krise nochmal sehr viel wohlhabender geworden sind, erhöht werden müssen. Die Linke ist die einzige Partei, die ein ganz genau durchgerechnetes Steuerkonzept hat, und aus diesem Steuerkonzept geht hervor, das kann man auch nachlesen, zum Beispiel im Internet ganz oder auch in Quellen, die ganz unabhängig sind von unserer Partei, dass bei unserem Steuerkonzept bis zu einem Bruttoverdienst von, ich glaube, 90.000 Euro im Jahr die Leute steuerlich entlastet werden, also hinterher mehr in der Tasche haben.
Ja, machen wir vielleicht nochmal ein kleines Gedankenexperiment. Sollten wir jetzt nochmal einen weiteren Lockdown haben in der Krise, könnten wir uns das auch im Haushalt einfach so leisten?
Natürlich, ich sage, der Punkt ist ganz anders. Wir können uns eigentlich keinen weiteren Lockdown leisten. Danach fragt aber im Ernstfall das Virus nicht. Natürlich, wenn ein weiterer Lockdown notwendig sein sollte, wir hoffen ja alle und müssen auch alles dafür tun, gesundheitspolitisch, dass das nicht der Fall ist. Aber dann stellen sich ganz andere finanzielle Herausforderungen noch. Das ändert aber nichts dran, dass die hart arbeitenden Menschen im Land entlastet werden müssen. Ganz im Gegenteil, dann werden unsere finanziellen Vorstellungen dadurch noch viel richtiger, und dann muss man eventuell überlegen, ob man vielleicht die Wohlhabenden in diesem Land noch stärker belasten muss, als das schon in unserem Konzept vorgesehen ist. Aber als guter Sozialist versuche ich das zu vermeiden.
Jetzt gibt es ja auch noch regional die eine Sache, dass ja das Land Sachsen-Anhalt zum Beispiel vom Bund Geld erhält für den Strukturwandel allgemein oder auch speziell für manche Regionen für den Kohleausstieg. In welcher Form könnten wir denn davon profitieren, von solchen Geldern?
Wir können von den Geldern profitieren mit dem, was ich Ihnen ja schon und Ihren Hörern schon gesagt habe, indem wir das Geld nehmen und in Energiegewinnung der Zukunft investieren. Das heißt, indem wir zum Beispiel hier Solarenergiefirmen und Windenergiefirmen ansiedeln. Wir werden sicherlich nicht profitieren, indem wir, wie es ja im Moment leider häufig geschieht, irgendwelche Museen fördern irgendwelche Dinge sozusagen den Gebieten, die ohnehin schon schwer betroffenen Gebiete aufpuppen, die gar nicht zu ihnen passen, sondern wir brauchen langfristige und durchdachte Antworten auf den Strukturwandel, die irgendwann auch von alleine tragfähig sind.
Alles klar, Herr Lippmann. Vielen Dank soweit. Das waren die Themen Finanzen und Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Wir machen jetzt eine kleine Pause und nach den Nachrichten zur Minute halb geht es weiter mit den beiden Themen Klimaschutz und Soziales. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben. Also bis gleich. Ja, und damit begrüße ich Sie zurück zum zweiten Teil unseres Wahlspezials zur Bundestagswahl. Wir wollen über regionale Themen sprechen, die für die Wahl relevant sein könnten. Mein Name ist Clemens Kral und wir haben heute zu Gast Dr. Carsten Lippmann von der Partei Die Linke. Der 43-jährige Halberstädter weiß, wovon er spricht, wenn es um das Thema Inklusion geht. Von Geburt an ist er als Spastiker schwerbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen. Im Jahr 2002 begann er, Geschichte und Philosophie in Magdeburg zu studieren. Heute ist er Historiker im Fachgebiet Zeitgeschichte. 2017 erlangte er dafür noch den Doktortitel an der Sporthochschule Köln. Seine politische Laufbahn begann ein Jahr darauf mit dem Eintritt in die Linkspartei, ehe er nun zum Kandidaten für den Wahlkreis Harz bestimmt wurde. Ihm liegt besonders die Integration von Menschen mit Einschränkungen am Herzen. Außerdem befasst er sich schwerpunktmäßig mit Kultur- und Gesundheitspolitik. Also das sind beides Bereiche, die in der Pandemie ja einander bedingen. Hallo nochmal, Herr Lippmann.
Hallo. Freut mich, mit Ihnen weiter sprechen zu können.
Ja, wir wollen jetzt mal ganz kurz gucken auf das Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Da kommt ja keine Partei mehr drum herum. Das Thema ist ja in aller Munde und man macht sich natürlich Gedanken, wie lässt es sich nachhaltiger leben und wie kommt man von A nach B, mit welchem Verkehrsmittel. Und ja, was da noch so vor uns liegt, das wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Erst einmal, wie stellen Sie sich die zukünftige Mobilität bei uns, vor allem in der Fläche, vor?
Für die zukünftige Mobilität in der Fläche müssen vor allen Dingen auch weitere und weitergehende Angebote geschaffen werden, was den ÖPNV betrifft. Natürlich liegt mir besonders am Herzen, dass diese Angebote nicht nur geschaffen werden, sondern dann auch barrierefrei sein müssen. Aber sicherlich wird es in der Mobilitätsfrage einen Mix geben müssen. Das heißt, es wird nicht gehen und mit meiner Partei auch nicht möglich sein, den Leuten sozusagen das Autofahren zu verbieten oder zu sehr zu erschweren, weil gerade in unserem Landkreis, der, wie Sie richtig sagen, ein Flächenlandkreis ist, wird sicherlich auch das Auto bei der Mobilität der Zukunft eine Rolle spielen. Eine ganz andere Frage ist, ob man über die Zeit sozusagen erreicht, dass das Autofahren selbst umweltfreundlicher wird, zum Beispiel durch Elektromobilität. Hier sehe ich und sieht auch meine Partei ganz klar die Industrie in der Pflicht, sich entsprechende Lösungen einfallen zu lassen. Und wir als Politik sind in der Pflicht, entsprechende Vorgaben zu machen, wie zum Beispiel, dass der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor sicherlich in den nächsten 10 Jahren erfolgen muss. Nur da reicht es halt nicht, solche Sätze zu sagen, wie ich sie gerade gesagt habe. Das mir das nicht gerne zu, sondern man braucht stattdessen andere Lösungen und auch die entsprechenden Infrastrukturen. Und hier liegen große Herausforderungen für sowohl für die Industrie als auch für die Politik.
Also sprechen Sie sich klar aus für flächendeckende Infrastruktur bei E-Fahrzeugen?
Das ist schon mir so eine Gewissensfrage. Sie haben mich ja selbst als Historiker vorgestellt. Das heißt, ich bin kein Naturwissenschaftler. Es gibt auch ernstzunehmende Leute, die der Meinung sind, Elektromobilität sei gar keine Lösung, beziehungsweise sei nicht die Lösung, die uns auf Dauer weiterbringt. Aber als Übergangstechnologie brauchen wir die Elektromobilität ganz sicher. Ob es dann die Möglichkeit gibt, wie noch umweltschonender mit Wasserstoffautos weiterzukommen oder auch mit öffentlichem Nahverkehr per Wasserstoff, das wäre dann mit Leuten zu diskutieren, die sich erstmal naturwissenschaftlich besser auskennen.
Okay. Machen wir mal einen kleinen Schwenk zum Thema Naturschutz. Wir haben ja hier vor der Tür Wälder wie den Nationalpark Harz. Der hat in den vergangenen Jahren schon immer mit Baumsterben zu kämpfen. Was könnte man dahingehend unternehmen?
Ja, was könnte man unternehmen? Also erstmal passt es zu unserem vorhergegangenen Thema, das heißt, der Ausstieg aus dem Verbrenner wäre sicherlich ist ein wichtiger Beitrag, um die Wälder zu entlasten. Dann muss man die Wälder natürlich aufforsten, aber man muss sie nicht nur aufforsten, sondern man muss das auch klug tun. Sprich, das heißt zum Beispiel, die Temperaturen im Harz werden sich ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, man pflanzt Bäume ja immer für Jahrzehnte, erhöhen. Und das heißt, es müssen Mischwälder gepflanzt werden, und zwar bestehen aus Bäumen, die den zu erwartenden hohen oder höheren Temperaturen auch gewachsen sind. Wie gesagt, sehr komplexe Herausforderungen, über die man dann auch naturwissenschaftlich sehr klug nachdenken und sich beraten lassen muss, weil ich wäre jetzt zum Beispiel völlig überfragt, wenn Sie mich fragen würden, welche Baumarten man da benutzt. Also,
ja.
Man sieht nur in unseren Wäldern offensichtlich nicht die im Moment in unseren Wäldern stehen, oder zumindest etwas weniger davon. Welche genau, ist eine naturwissenschaftliche Frage.
Ja, Stichwort Energiegewinnung noch. Wie ist Ihrer Meinung nach unsere Region in Sachen erneuerbare Energien aufgestellt?
Bei weitem nicht so gut wie sie sein müsste. Wir haben das ja schon im ersten Teil unseres Gespräches erörtert, dass dafür in meiner Partei eine große Perspektive unserer Region darin liegt, auch weiterhin Infrastruktur für Energieerzeugung und entsprechende Gerätschaften, sprich Windräder und Solarzellen herzustellen, die dann, auch das ist ganz wichtig, hier in der Region auch Verwendung finden, damit Energie sowohl hier in der Region erzeugt, als auch hier in der Region verbraucht wird. Das schafft Arbeitsplätze und ist auch am umweltfreundlichsten. Das, was heute zu Tagen teilweise in der großen Koalition diskutiert wird, sprich gewisse Regionen einfach bloß zu Energielieferanten zu machen und dann lange Leitungen zu bauen in den Süden der Republik, damit da die Industriezentren erhalten bleiben. Das ist sicherlich nicht die Antwort auf die Probleme der Zukunft, weder umweltpolitisch noch industriepolitisch.
Soweit zum komplexen Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Wir können da sicherlich noch länger drüber sprechen, aber wir müssen natürlich auch weitermachen. Und zwar kommen wir jetzt zum letzten Themenfeld, und zwar Soziales und Integration. Und da soll uns erstmal das Gesundheitssystem beschäftigen, was ja auch besonders durch die Pandemie im Wandel ist. Erstmal, wie sinnvoll ist für Sie die Gesundheitsversorgung der Krankenhäuser, insbesondere in der Fläche?
Die Pandemie hat ja leider gezeigt, dass die Versorgung nicht besonders gut ist. Also die Bundesregierung hat das Kunststück fertiggebracht, in dieser Pandemiezeit im letzten Jahr viele Krankenhäuser zu schließen. Ich denke, es waren über 40. Es gab auch Krankenhausschließungen hier in der Region. Und die sind zweifelsohne ein Irrweg. Sprich, es muss eine gute Gesundheitsstruktur erhalten bleiben, auch in unserer Region. Das ist auch, das möchte ich hier ganz deutlich sagen, das ist nicht eine Frage, ob sich das rechnet. Also, Gregor Gysi hat immer mal so schön und passend gesagt, Krankenhäuser sind keine Würstchenbuden, sondern Krankenhäuser sind da, damit Menschen gesund werden und teilweise auch damit Menschen geboren werden. Die Geburtsstationen sind ja auch so ein großes Problem. Sprich, die Versorgung muss eigentlich recht erhalten bleiben.
Alles klar, alles klar.
Und verbessert werden.
Okay, lassen Sie uns mal kurz auf die Rente gucken. Es soll ja jetzt die neue Grundrente kommen. Trotzdem sorgen sich einige Menschen um Altersarmut. Wie bewerten Sie das?
Ja, natürlich ist Altersarmut kann ein großes Problem werden, wenn nicht gegengesteuert wird, ist schon ein viel, viel zu großes Problem. Wir brauchen natürlich eine Mindestrente, die Leute, die hart gearbeitet haben, ihr Leben lang, aber nicht durch ihre eigene Schuld, nicht viel verdient haben, nicht noch in Altersarmut fallen zu lassen. Der Vorschlag unserer Partei in diesem Zusammenhang sind 1200 Euro. Es geht nicht, dass der Lebensabend noch mit der Sorge verbunden ist, ob man seinen Lebensstandard halten kann, beziehungsweise überhaupt noch irgendwelche kulturellen Einrichtungen besuchen kann, sondern wenn jemand sein Leben sozusagen in dieser Gesellschaft verbracht hat und ja auch was für uns alle geleistet hat, ist die Gesellschaft es ihm schuldig, diese Menschen einen vernünftigen Lebensabend zu finanzieren. das geht ja auch. Zum Beispiel in Österreich sind die Renten viel höher als bei uns. Und Österreich ist nun, weiß Gott, kein kommunistisches Land.
Wir bleiben mal gleich bei sozialen Leistungen. Denken Sie, da sollte es Reformen geben, wie zum Beispiel beim Arbeitslosengeld, also Hartz IV und so weiter?
Da muss es ganz sicherlich Reformen geben. Die letzten Jahre haben ja eindeutig gezeigt, dass Hartz IV ein Irrweg war. Das heißt, Hartz IV gehört abgeschafft. Das war sozusagen ein Gründungskonsens der Linken. Dieser Gründungskonsens geht auch weiterhin. Es muss ein vernünftiges und sanktionsfreies Sicherungssystem geben für Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Dieses Schicksal ist für viele Menschen hart genug. Diese Gesellschaft muss endlich aufhören, die Sache noch schlimmer zu machen, indem sie die Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, bestraft.
Ich möchte mal noch ganz kurz zum Schluss zu Schutzsuchenden und Migranten kommen. Die sind ja teils konzentriert räumlich untergebracht. Das birgt ja mitunter auch Schwierigkeiten bei der Integration in unsere Gesellschaft. Wie können wir da in unserer Region entgegensteuern?
Das birgt sicherlich vor allem Schwierigkeiten. Insofern haben Sie das meiner Freunde schon etwas zu vorsichtig formuliert. Der ganze Ansatz ist insofern grundfalsch, dass also der erste Punkt ist jetzt erstmal, dass die Leute, die zu uns fliehen, dies ja nicht aus Spaß tun oder um uns zu belasten. Das wäre aber sicherlich eher ein außenpolitisches Thema. Und lassen Sie uns an dem Punkt beginnen, wo die Leute dann hier sind. Wenn sie hier sind, können sie nicht auf Dauer konzentriert, wie es so schön heißt, untergebracht werden, sondern dann muss es unser Ziel sein, diese Menschen als das zu betrachten, was sie sind, nämlich ganz normale Mitbürger in unserer Gesellschaft und sie auch entsprechend zu integrieren. Sprich auch, sie mal in ihrer Unterbringung nicht zu ghettoisieren, weil sozusagen nur Probleme gibt und auch die immer so gern beschriebenen Parallelgesellschaften fördern, sondern ganz normal in allen möglichen Stadtteilen die Leute zur Miete unterzubringen, damit auch die Nachbarschaften dann die Menschen integrieren und die verschiedenen Kulturkreise sich dann gegenseitig bereichern können.
Herr Lippmann, Sie haben jetzt zum Schluss ganz kurz nochmal Zeit, eigene Worte an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
Ja, was liegt mir am Herzen? Also, die Wahl, die am 26. September zu treffen ist, ist natürlich eine ganz wichtige für unser Land. Wir haben sozusagen die Wahl zu treffen, ob wir die Dinge mehr oder weniger so weiterlaufen lassen, wie sie sind, mit allen Fehlentwicklungen, allen Problemen, allen Dingen, die auch in den letzten Minuten von uns besprochen worden sind, oder ob wir wirklich konsequent Dinge ändern und unsere Probleme lösen wollen. Ich bin felsenfest davon überzeugt und meine Partei ist davon überzeugt, die Lösungen für die Probleme unserer Zeit liegen links. Deswegen bitte ich Sie herzlich, am 26. September mit beiden Stimmen meine Partei und auch mich in den Bundestag zu wählen.
Herr Lippmann, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und möchte mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut.
Sie auch. Ich bedanke mich für das angenehme Gespräch.
Danke sehr. Und danke auch an Sie, liebe Hörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sollten Sie die ganze Sendung nicht gehört haben, dann finden Sie die nochmal in unserer Mediathek in ganzer Länge auf radio-hbw.de. Sie haben es gerade gehört, treffen Sie eine Entscheidung, am 26. September ins Wahllokal zu gehen oder natürlich auch per Briefwahl zu wählen. Mein Name ist Clemens Kral, ich sage Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.